Die Staaten der Europäischen Union gehören zu den wichtigsten Abnehmern für Gas aus Russland. Und über Pipelines gelangt das Gas in die Europäische Union. Immer wieder kommt es zum Streit zwischen Russland und den Transitländern, durch die das Gas durch muss und die für die Nutzung ihrer Gasleitungen dann billigere Gaspreise einfordern. Eskaliert ist der Streit im Winter 2008-2009 zwischen der Ukraine und Russland. 2 Wochen lang hat Russland die Gaslieferung an das Land eingestellt. Am Ende ist der Streit beigelegt worden. Die damalige Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Timoschenko, hat einen neuen Vertrag mit Russland ausgehandelt, über den sie jetzt gestürzt ist. Russland will seine Marktmacht weiter nutzen, bietet der Ukraine niedrige Gaspreise an, fordert aber im Gegenzug dazu, dass sich das Land der Zollunion von Russland, von Weißrussland und Kasachstan anschließt und dass darüber hinaus der nationale Energieversorger Naftogaz mit dem russischen Energieriesen Gazprom fusioniert. Welche Rolle russisches Gas im Machtgefüge der ehemaligen Situation spielt, darüber spreche ich mit Kirsten Westphal, Energieexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, guten Tag, Frau Westphal. Wie genau sieht denn das aktuelle Gasabkommen zwischen Russland und der Ukraine aus?
Aktuell haben wir seit 2010 ein neues, das eigentlich einen Rückschritt gemacht hat. Seit dem Gasabkommen 2009, das aktuelle 2010, ist ein Gas- und Flottendeal, so ist es genannt worden. Das heißt, da werden die Erdgaslieferungen, die Transitgebühren verrechnet mit den Gebühren, die Russland an die Ukraine zahlen würde für die Stationierung der Schwarzmeerflotte. Das war eigentlich ein Rückschritt und ein sehr sowjetisches Verhaltensmuster, was sich da wieder gezeigt hat.
Also Rückschritt in Ihren Augen, weil es mehr wieder in Richtung alte Sowjetunion zurückgeht?
Ja, es ist weniger transparent, als das Abkommen 2009 zur Beendigung des Gasstreits war. Da hat man eigentlich sehr westlich angelehnte Preisformen gefunden, sowohl für die Gasbezugspreise als dann auch für die Transitgebühren.
Wie sehen russische Abkommen mit anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion aus? Ist das ähnlich?
Das ist ähnlich. Man muss hier sagen, dass man gerade bei der Frage, welche Rolle spielt eigentlich Gas in jetzt der Machtpolitik, Russland sehr, sehr stark unterscheiden muss, wie agiert Russland auf den europäischen Märkten und wie agiert Russland im Raum der ehemaligen Sowjetunion. Und da spielen einfach verbilligte Gaslieferungen noch eine sehr große Rolle.
Wie groß ist denn eigentlich die wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland, also von Russland, von den Staaten sozusagen der ehemaligen Sowjetunion? Und wie macht Russland damit Politik mit dieser Abhängigkeit?
Also wenn wir jetzt unsere Situation in Europa anschauen, kann man sagen, dass jetzt für die europäischen Gasimporte Russland zu 35% steht. Das heißt, ein Viertel unseres Gas Bedarf, den wir verbrauchen, aus Russland kommt. Also das ist schon ein wichtiger Anteil. Man muss aber auch sehen, und deswegen gucke ich so auf die Entwicklung auf den europäischen Märkten, dass wir im Moment in einer sehr guten Situation sind und die Frage, die im Raum steht, gar nicht mehr so sehr die Frage nach der Versorgungssicherheit ist, sondern nach der Nachfragesicherheit, nämlich wie wird sich in Europa die Nachfrage für Gas eigentlich entwickeln.
Das ist das in Bezug auf Europa, aber wie sieht das aus mit der Abhängigkeit der sogenannten Transitländer und auch anderer Länder der ehemaligen Sowjetunion? Wie abhängig sind die von Russland in puncto Gas?
Die sind natürlich enorm abhängig. Hier haben wir Abhängigkeiten im Raum bis zu 100%, weil wir da einfach das alte sowjetische Gasnetz haben, das schlichtweg nationalisiert worden ist mit dem Ende der Sowjetunion. Und da bestehen natürlich ganz sensible Abhängigkeitsstrukturen und Verbindungen auch noch durch die alten Netze. Also man muss zum Beispiel sehen, dass das ukrainische Binnennetz, das die Ukraine im Land versorgt, gar nicht wirklich unabhängig von den Transitpipelines betrieben werden kann, sondern dass das alles zusammenhängt. Und aus diesem, ich sag mal, sowjetischen Erbe rühren dann auch die ganzen Probleme, die wir mehrfach erfahren haben durch die Transitstreits.
Jetzt hat Russland signalisiert, dass es sich auf eine Senkung der Gaspreise in der Ukraine einlassen würde, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Anschluss der Ukraine an die Zollunion und Fusion des ukrainischen Energieversorgers mit der russischen Gazprom. Ist das typisch für den Umgang mit den Transitländern?
Das ist typisch für den Umgang mit den Transitländern, da besteht zum einen tatsächlich eine Integrationskonkurrenz ein bisschen zwischen der Europäischen Union, die ja auch Instrumente hat, um ja Osteuropa näher an sich heranzuführen, und dann Russland auf der anderen Seite. Ganz zentral ist das eben bei diesen Gas Netzen und den Transitpipelines. Da hat die russische Gazprom, unterstützt durch den russischen Staat, immer wieder versucht, Kontrolle über diese Transitpipelines zu bekommen. Auch mit dem durchaus von deren Seite nachvollziehbaren Wunsch, diese Netze auch wirklich zu kontrollieren und dann wieder einen direkten Zugang auf die großen lukrativen Märkte zu haben.
Kann man es auf die einfache Formel bringen, dass Europa versucht, die Ukraine an sich zu binden durch Wirtschaft und dass Russland es versucht durch Gas?
Ich würde hoffen, dass Europa auch noch mehr versucht und nicht nur Wirtschaft, sondern auch attraktive Angebote im Bereich natürlich Demokratisierung, Zusammenarbeit, Kulturarbeit. Auch Russland macht da im Grunde genommen weitgehendere Angebote, aber das entscheidende Instrument sind sicher die Gaslieferungen, ja.
Drehen wir mal den Spieß um. Welche Machtinstrumente haben denn auf der anderen Seite die Transitländer gegenüber Russland? Also ich meine, es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass die Pipelines, die Europa mit Gas versorgen aus Russland, dass die eben zum Beispiel durch die Ukraine gehen und dass die denen gehören.
Das ist ganz richtig. Das ist auch ein Asset, das sie genutzt haben, immer wieder genutzt haben. Nicht umsonst gibt es eine Entscheidung des ukrainischen Parlaments zu sagen, das ist wirklich ein strategischer Besitz, den wir da in der Hand haben. Man muss allerdings klar sagen, mit dem Bau der Nord Stream, die ja jetzt in Betrieb kommt.
Das ist eine neue Pipeline?
Das ist die neue Pipeline, ja, durch die Ostsee, die direkt Vyborg mit Greifswald verbindet in Deutschland, verlieren die Transitländer sukzessive an Anteilen. Die Ukraine hat schon Anteile nach Belarus abgegeben. Also da ist eine Schwächung der Position deutlich abzusehen. Und das bedeutet natürlich auch ganz klar eine Verschiebung in der Machtbalance zwischen Russland und der Ukraine.
Nochmal zurück zur Ukraine. Der jetzige Ministerpräsident Janukowitsch, der gilt eigentlich als russlandfreundlich. Aber beim Gasthema scheint er jetzt auf Konfrontation zu setzen. Welche Taktik steckt dahinter?
Ich glaube, Janukowitsch versucht da einen sehr pragmatischen Kurs. Ich hatte schon gesagt, dass eigentlich die Transitpipelines das wichtige strategische Instrument sind, was die Ukraine noch haben. Im auch Verhandeln der Gasbezüge, der Gaspreise gegenüber Russland. Also man kann eigentlich nicht erwarten, dass, wenn jemand eine pragmatische Politik fährt, das einfach der russischen Gazprom sozusagen in den Schlund wirft.
Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik darüber, wie Russland mit seinen Rohstoffvorräten an Einfluss gewinnt in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Danke nach Berlin.